Ja, guten Morgen miteinander. Sehen Sie den reisserischen Titel «Beten, bis die Erde bebt»? Finde ich lustig. Wir lesen dann den Text dazu in Apostelgeschichte später. Ich möchte einfach erzählen, wie es dazu gekommen ist, wo wir im Predigerteam so die einzelnen Abschnitte der Apostelgeschichte zugeteilt haben. Habe ich eigentlich müssen lachen, weil ich diesen Text bekommen habe. Und ich habe eben irgendwie den Eindruck, dass ich jetzt nicht der Kompetenteste bin. Also eigentlich maximale Inkompetenz, um über das Thema zu reden. Ich bin nicht ein Better. Und dann habe ich gefunden, wieso komme jetzt ich das Thema über? Es gibt viel bessere Better als mich in dieser Gemeinde. Eigentlich müssten die reden. Und dann habe ich aber auch gedacht, vielleicht ist es gerade gut, dass ein Gebetsversager über Gebet muss reden. Weil ich habe mindestens Verständnis für all die, die eben auch ein bisschen Mühe haben mit dem Gebet und die nicht sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte in meinem Leben. Wir wissen alle, und ich weiss es auch, Gebet hat einen grossen Stellenwert, sollte einen grossen Stellenwert haben. Es mangelt bei mir an der Umsetzung. Und jetzt tue ich also als Gebetsversager die Predigt halten. Ich habe mir dann aber auch gedacht, dass wir vielleicht als ganze Gemeinde miteinander den Weg gehen könnten. Weil ich glaube, auch unsere Gemeinde ist nicht außerordentlich stark im Gebet. Und vielleicht kommen wir ja mehr und mehr, auch in den nächsten Monaten und Jahren, in die Realität von dem wunderbaren Bibeltext hinein. Also gemeinsam aus dem Versagen raus, als Gemeinde, gemeinsam in die Realität von dem wunderbaren Text. Und es ist ein Gebet, das wir jetzt dann lesen, das wirklich der Himmel und die Erde bewegt hat. Also die Erde hat bebt nach dem Gebet. Könnte es sein, dass Gebet sogar Spass macht, dass es eben nicht einfach nur eine Pflichterfüllung ist, sondern echt Spass macht? Und mit Spass meine ich eben Gebet, wo etwas verändert, wo wir merken, hey, da passiert etwas, da bebt die Erde und noch viel mehr. Am letzten Sonntag hat der Robin beschrieben, was dem Gebet im heutigen Bibeltext vorausgegangen ist. Das ist ein ungefähr 40-jähriger Gelähmter, ist durch Jesus geheilt worden. Petrus hat ihn im Namen von Jesus geheilt. Und dann sind natürlich Priester und Tempelvorsteher, der Hauptmann, sind gekommen und haben sie verhört und haben sie dann auch inhaftiert. Sind dann eine Nacht im Gefängnis gsi und nach dieser Nacht im Gefängnis sind sie dann wieder rausgekommen und dann hat man sie wieder verhört und man hat sie bedroht und gesagt, hört auf, von dem Jesus zu reden, ihr dürft nicht mehr von Jesus reden, sonst passiert dann etwas. Und sie sind einfach unerschrocken und standhaft gsi, haben dagegen gehalten und haben dann gesagt, dieser Elite, dieser geistlichen Elite, urteilen ihr selber, ob man Gott mehr gehorchen soll oder ob man euch mehr gehorchen soll. Und sie haben bezeugt, es ist Jesus, der den Gelähmten geheilt hat. Es ist Jesus, den ihr verworfen habt, den ihr gekreuzigt habt. In dem Namen Jesus ist der Geheilte jetzt vor euch. Es ist Jesus, der Stein, der von euch, den Bauleuten, oder? Die Bauleute, die da die Chefs sind, vom geistlichen Tempel, die Bauleute haben den Baustein Jesus verworfen. Und der ist jetzt zum Eckstein geworden von einem neuen Tempel. Die sind voll auf Konfrontation gegangen. Und ich würde sagen, kein Kommunikationsexperte würde ihr so eine Kommunikation anraten in so einer Situation. Also einfach voll auf Konfrontation. Und ja, sie sind vom Heiligen Geist so geleitet gewesen. Am letzten Sonntag ist noch etwas Besonderes, etwas sehr Kostbares passiert. Der 92-jährige Max Wunderli ist aufgestanden. Für mich war es ein absoluter Höhepunkt gewesen. Und der hat sich erlaubt, etwas zu sagen. Für mich war das so ein besonderer Heilig-Geist-Moment gewesen. Etwas, das wahrscheinlich nur in einer kleinen Gemeinde möglich ist. Und das kann man auch nicht in einer Online-Predigt erleben. Aber kurz zusammengefasst hat der alte Mann mit klarem Kopf, mit seinen 92 davon geredet, dass er sich vom Heiligen Geist leiten lässt, wem er von Jesus erzählen soll. Jeden Tag fragt er eigentlich Jesus, du, wer hast du heute für mich parat? Und er hat dann auch gesagt, nach dem Tod von seiner Frau vor 2,5 Jahren, dass er von Gott nochmal eine neue Aufgabe bekommen hat, nämlich beten. Er hat gesagt, beten, das ist seine Aufgabe. Also jetzt haben wir Heiligen Geist, Jesus bezeugen, beten. Und genau um das geht es in dem Kapitel 4 von der Apostelgeschichte. Und dass er mit 92 immer noch Velo fährt, das hat dann auch mich ermutigt, das gibt mir eine gute Perspektive für die nächsten 30 Jahre. Das ist also nebenbei. Jetzt kommen also der Petrus und der Johannes zurück zu ihren Freunden und wir lesen jetzt Apostelgeschichte 4, 23 bis 31. Und achtet auch auf das, was über die drei Aspekte Heiliger Geist, Jesus bezeugen und beten steht. Ich lese es vor. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu ihren Mitgläubigen und berichteten alles, was die hohen Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Als Reaktion darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Sie sagten, du alleiniger Herrscher, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen, was soll das Toben der Völker, weshalb schmieden sie nutzlose Pläne? Die Herrscher der Erde empörten sich und die Machthaber verbündeten sich gegen den Herrn und seinen Messias. Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und hilf deinen Dienern, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Gehen wir nochmal eine Folie zurück. Ja, die Nachricht, oder, dass Petrus und Johannes inhaftiert worden sind, die hat sich wahrscheinlich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und vielleicht haben die Gläubigen schon die ganze Nacht durchgebetet, vielleicht sind sie auch erst am Morgen zusammengekommen. Auf jeden Fall sind da Leute beieinander und wo Petrus und Johannes zurückkommen, kommen sie zu einer Gruppe von Gläubigen. Dann haben die natürlich alles erzählt. Die haben alles wissen, was ist denn da passiert. Und als Reaktion auf das beten sie Gott an, rühmen seine Macht und beten darum, dass sie sein Wort weiterhin in aller Freimütigkeit verkünden können. Und dass weiterhin heilige Zeichen und Wunder durch den Namen Jesus geschehen. Ja, haben denn die Gläubigen vergessen, dass mit dem Hohen Rat nicht zu spassen ist? Haben sie vergessen, dass Jesus gekreuzigt worden ist? Ist ihnen nicht bewusst, wie bedrohlich die ganze Situation ist? Wir sehen schon ein Kapitel später, sind Petrus und Johannes schon wieder im Gefängnis. Kapitel 5, sind schon wieder eingelochert. Und nochmal zwei Kapitel später kommt der erste Märtyrer, der Stephanus, der wirklich gesteinigt wird. Die Lage ist alles andere als harmlos. Und mich erstaunt darum, wie offensiv dass sie beten. Sie beten nicht um Gottes Schutz. Sie diskutieren nicht darüber, ob sie sich vielleicht ein bisschen mehr zurückhalten ihrem Predigen, ob sie ihre Strategie sollen ändern. Und ich will betonen, der Schreiber von der Apostelgeschichte berichtet sehr präzise. Also wenn diskutiert wird in späteren Kapiteln, dann ist das auch aufgeschrieben. Da gibt es keine Diskussion. Die erste Reaktion ist Gott anbeten. Ihr einziges Anliegen ist, mit Gottes Hilfe weiterzuwirken und in komplettem Ungehorsam gegenüber der Obrigkeit und ich vermute schon, auch im Bewusstsein, dass sie das ans Leben kosten kann. Wir kommen nachher nochmal auf das Gebet zurück. Wir blenden von Apostelgeschichte ins 21. Jahrhundert. 2026, 2000 Jahre nach dem Ereignis, wöchentliche Gebetsstunde am Dienstagabend in der Viva-Kirche in Wiel. 2 bis 3 treue Beterinnen versammeln sich am 8. Uhr, beten für unser Dorf in Wiel, unsere Gemeinde und die Menschen aus unserer Gemeinde. Sie sind traurig, dass sich nicht mehr Leute an dem wöchentlichen Gebet beteiligen, aber sie heben einfach über Jahre treu durch. Blenden wir noch ein bisschen weiter zurück, Jahr 2022 im März. Nach dem Überfall von Russland auf die Ukraine, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnern kann, hat es so ein ökumenisches Gebet gegeben, jeweils am Morgen. Ich habe dort auch mitgemacht, haben wir für die Ukraine gebetet. Und nach einigen Wochen ist der Gebetseifer erlahmt. Und nicht nur Menschen im Krieg sterben weiter, sondern auch das wöchentliche Gebet ist etwa nach einem Monat, würde ich sagen, auch gestorben. Und im Mai 26 ist der elende Krieg immer noch nicht beendet. Und wenn ich seit über 4 Jahren für die Menschen in der Ukraine bete, spüre ich eine grosse Ohnmacht. Und wenn ich das so sage und dann vergleichst das mit der Apostelgeschichte, dann könntest du depressiv werden. Wo ist die ganze Dynamik geblieben? Der Heilige Geist, das furchtlose Bezeugen, Menschen, die Jesus ihr Leben aufnehmen, das Erdbeben, Gebetserhörungen, die Einmütigkeit der betenden Gläubigen. Wenn wir uns zum jährlichen Adventsfrühstück einladen, da kommen etwa 100 Leute. Und man muss gar nicht viel Werbung machen. 100 Leute, zack. Sind gerade angemeldet. Du musst nie mehr überreden. Ein paar Wochen vorher ist auch die Gebetsnacht in unserer Gemeinde. Wenn man dort einladen, kommen 10, maximal 15. Ich würde sagen, die Resonanz für einen Gebetsanlass ist etwa so wie für den Putztag. Das ist etwa vergleichbar. Da kommen auch 10, maximal. Da ist eine gewisse Korrelation und lustigerweise sind es manchmal die gleichen Leute, die am Geburtstag kommen, sind auch die, die an einen Gebetsanlass kommen. Ich weiss, ihr müsst es nicht ganz ernst nehmen. Die Korrelation müsst ihr nicht ganz ernst nehmen. Ich provoziere gerne ein bisschen. Ich bin eigentlich sehr ein netter Mensch, aber in der Predigt tue ich gerne ein bisschen provozieren. Vielleicht ist das eine gewisse Kompensation für mein Netzsein. Und ich will noch mal betonen, ich fühle mich nicht als grosses Vorbild, wo jetzt euch sagt, hey, wieso betet ihr so wenig? Es gibt andere, die da ein besseres Vorbild wären. Das Positive ist, nach 2000 Jahren lebt die Gemeinde von Jesus immer noch. Nicht nur in Jerusalem, sondern auf der ganzen Welt, auch in der Ukraine. Sie lebt. Und 2000 Jahre Verfolgung und Säkularisierung haben die Gemeinde von Jesus nicht zerstören. Auch nicht in der westlichen Welt. Und bei uns ist die Kirche seit Jahrzehnten eigentlich in einem Niedergang. Und sie ist schon oft tot gesagt worden. Aber gerade in den letzten Jahren gibt es wie wieder so eine Rückkehr, gerade von jungen Menschen, Zulauf von jungen Menschen, wo sogar Tageszeitungen darüber berichten. Und ebenfalls positiv ist, es wird immer noch gebetet, auch in unserer Gemeinde. Aber die Frage ist, wie nähern wir uns wieder dieser Dynamik aus Apostelgeschichte an? Und fairerweise muss man ja schon sagen, Apostelgeschichte, die ersten Kapitel, oder? Das ist eine neue Bewegung. Das ist dynamisch. Da entsteht etwas Neues. Es ist wie wenn du frisch verliebt bist. Alles lebt und bebt und flattert und alles ist rosarot und himmelblau am Anfang, oder? Und nach 40 Jahren Ehe ist es ja immer noch schön, aber vielleicht ein bisschen gemäßigter, oder? Und so ist es auch mit der Gemeinde von Jesus. Also wenn die Gemeinde von Jesus nach 2000 Jahren nicht mehr so dynamisch ist wie dort ganz am Anfang, dann ist es nachvollziehbar. Aber es ist ja mit der Gemeinde von Jesus wie mit der ersten Liebe, wo Jesus im Sendschreiben an Ephesus fordert, Jesus oder der Heilige Geist, eine Rückkehr zu dieser ersten Liebe. Und das Sendschreiben ist ja nur ein paar Jahrzehnte nach Apostelgeschichte 4. Also schon dort hat die Dynamik nachgelassen, ist abgekühlt worden. Also muss die Liebe, wie zu deinem Ehepartner, auch zu Jesus immer wieder erneuert, neu belebt und neu erlebt werden. Und in mir ist wirklich ein tiefes Sehnen, dass Menschen zu Jesus finden. Auch das heilige Zeichen und Wunder geschehen, dass die Dynamik wieder kommt, dass Veränderung geschieht. Und ich weiss, dass das Sehnen in vielen von euch auch ist. Stellt euch vor, dass unsere Gebetsversammlungen nicht eine Pflichtübung wären, sondern dass wirklich etwas bewirkt würde. Etwas, was wir ersehnen. Wenn wir zum Beispiel beten, und ich würde euch Garantie geben, dass ab 2027 10 neubekehrte Christen hier in unserer Gemeinde sind. Ich würde euch die Garantie geben. Würdet ihr euch dann motivieren lassen zu einer Gebetsinitiative und zusammenkommen zum Beten? Ich muss nicht antworten. Und ich möchte etwas klarstellen. Mein Ziel ist nicht, die Anzahl Beter am Dienstagabend zu erhöhen. Ich selber bin auch meistens nicht dort dabei. Und ich kann euch auch keine Garantie geben. Aber Jesus hat gesagt, er hat gesagt, dass er uns geben will, worum ihr bittet. Das ist Garantie. Und wenn Jesus in Lukas 18 im Gleichnis von der Witwe zu beharrlichem Gebet aufruft, eben nicht ein Gebet als Strohfeuer, sondern ein beharrliches Gebet, sagt er zum Schluss in Vers 18, doch wenn der Menschensohn kommen wird, also bei seiner Wiederkunft, wird er dann den Glauben finden auf Erden? Und ich plage euch jetzt noch ein bisschen mehr. Es beschäftigt mich etwas, wo ich loswerden muss. Ich bin jetzt seit 30 Jahren in dieser Kirche. Im Sommer 96 sind wir mit dem 5-jährigen Matthias, der 3-jährigen Nadia und dem frisch geborenen Dominik sind wir in die Gemeinde hineingekommen. Das erste Mal in diesem Raum gewesen. Und in all diesen 30 Jahren hat es Gebetsversammlungen in unterschiedlichsten Formen gegeben. Eben am Dienstagabend war es schon immer. Es hat Mittagsgebet gegeben, es hat kleine Gebetsgrüppel gegeben, es hat Gebetsnacht gegeben, alles Mögliche. Und in all diesen 30 Jahren hat es immer einen Teil gegeben in der Gemeinde, der sich konsequent nicht an irgendeiner Form von gemeinsamem Gebet beteiligt hat. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ist es vielleicht, weil Jesus gesagt hat, dass wir im stillen Kämmerli beten sollen? Aber er redet ja auch von 2 oder 3, die gemeinsam um etwas bitten. Und auch die Apostelgeschichte ist voll von gemeinsamem Gebet. Denken wir zurück an die Predigt vom 18. Januar. Das war die vom Christ. Apostelgeschichte 1, wo es im Vers 14 heißt: Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen. Also Apostelgeschichte fängt schon mit dem gemeinsamen Gebet an. Und es war die Grundlage für alles, was nachher passiert ist. Oder bleibst du vielleicht von jeder Art von Gebetsanlass fern, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast mit gemeinsamem Gebet. Oder weil du findest, dass andere viel besser beten können als du. Und du dich vielleicht für deine unvollkommenen Gebete vor anderen schämst. Das sind die Fragen, die ich dir nicht persönlich stelle. Ich will niemandem zu nahe treten, aber in einer Predigt traue ich mich, das zu fragen. Oder glauben wir vielleicht gar nicht mehr, dass das Gebet irgendetwas bewirkt? Oder ist es, weil wir alt und müde geworden sind? Als ich mit 17 Christ geworden bin, bin ich in eine dynamische Gemeinde hineingekommen. Und dort haben manchmal auch Gebetsnächte stattgefunden. Aber nicht wie bei uns, wo man sich einschreiben für eine Stunde und dann ist man wieder verschwunden. Also wir haben gemeinsam die ganze Nacht durchgebetet. Und für mich war das damals gar keine Frage, ob ich dort gegangen bin, weil es war einfach aufregend mit 17. Und es war cool und wir haben dort auch etwas erlebt miteinander. Jetzt bin ich 63, Gebetsnacht, Weibachille in Wiel. Würde ich wirklich um Mitternacht aufstehen, um eine Stunde lang zu beten? Nachher kann ich vielleicht nicht mehr schlafen und am nächsten Tag bin ich müde. Ist das anstrengend und was bringt das denn überhaupt? Und nochmal fragt Jesus auch uns Alten, wird der Menschensohn den Glauben bei uns finden, wenn er wiederkommt? Während der Corona-Zeit haben wir einen Hauskreis bei uns gehabt, Kleingruppe. Und das war richtig schön. Ich sehne mich eigentlich zurück nach dieser Zeit. Für mich hätte das immer so weitergehen können. Und ganz besonders schön habe ich die gemeinsamen Gebetszeiten in Erinnerung. In einer vertrauten Gruppe, wo du dich kennst, ist es einfacher zu beten als unter 50 Leuten. Und der absolute Höhepunkt dieser Gebetszeiten war für mich, wenn der Walti gebetet hat. Und ich habe ihn gefragt, ob ich das erzählen darf. Ich wusste, dass er ja, wegen seiner Hirnoperationen Mühe hat, Wort zu finden. Im Kopf ist alles, er bringt es nicht raus. Aber der Walti hat in dieser vertrauten Runde immer gebetet. Und ich glaube, Gott hat ihn verstanden. Wir ihn auch. Und Gott hat Freude gehabt an dem Gebet. Und ich glaube, Gott hat seine Gebet erhört. Also wenn es jemanden unter uns gibt, der Mühe hat, Gebet schön zu formulieren, ich bin dort auch nicht der Weltmeister, da gibt es andere, die das viel besser können. Meistens sind es Frauen übrigens, die einfach viel schöner können beten als ich. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber wenn es jemanden gibt, der Mühe hat, zum schön beten, dann ist der Walti. Aber er hat es trotzdem gemacht. Und es war wunderbar. Im Februar war im IDEA-Magazin ein Interview mit dem HP Nüsch. Der ist inzwischen 76. Ehemaliger Leiter von Campus für Christus. Kennen wahrscheinlich die meisten, außer die ganz Jungen. Und einige Aussagen von ihm haben mich herausgefordert. Ich möchte sie zitieren. Er ist gefragt worden, warum in der Schweiz so viele Christen auch in Freikirchen schläfrig geworden sind. Und dann sagt er, ich habe Gott kürzlich gefragt, was ist dir für unsere Zeit das Wichtigste? Dann sah ich im Traum, wachet und betet, aufpoppen. Wir müssen wachsam sein. Es gibt viele Verführungen, auch fromme. Viele Christen machen Kompromisse und werden abgelenkt durch alle möglichen Dinge. Wir müssen auch wachsam sein in dem, was wir konsumieren. Das prägt uns. Eine andere Frage, die uns gestellt worden ist, wie kann es zu einer Erweckung kommen? Das heißt, es braucht ein Bewusstsein der Sündhaftigkeit, eine neue Gottesfurcht, ein Schreien nach Gottes Gegenwart. Es braucht eine Veränderung zuerst bei uns Christen. Und dann eine Aussage, ich weiß nicht, ob sie stimmt, ob das so ist. Er sagt so: Es wird in den nächsten Jahren eine Trennung geben zwischen denen, die von Herzen und demütig Jesus nachfolgen, und es wird Christen geben, die sich als Beobachter nicht in das Wirken Gottes hineinnehmen lassen, sondern Kritik üben. Das ist hart. Ich will es mal so stehen lassen. Ich weiß nicht, ob er recht hat. Aber der Aufruf, zu Jesus zurückzukehren, der wird die ernst nehmen. Und als Letztes, wo er gefragt wird, passiert mehr, wenn wir allein oder wenn wir in Gruppen betet, sagt er: Jesus sagt, wir sollen zuerst ins stille Kämmerlein gehen, um zu beten. Das sollten wir ernst nehmen. Ich und mein Gott, diese Beziehung ist entscheidend. Doch das Gebet in einer Gruppe kann helfen, zu erkennen, ob wir nach Gottes Willen beten. In einer Gruppe ist Korrektur möglich. Dort können wir einander in schwierigen Zeiten auch ermutigen. Und mit dem komme ich auf Zielgerade. Wir blenden nochmal zurück zur Apostelgeschichte. Das Gebet hat mit einem grossen Gotteslob angefangen. Und als Erstes haben sie Psalm 2 zitiert. Also die erste Wort, die ihr da lesen, ist ein wörtliches Zitat von Psalm 2. Und sie haben den Psalm auf ihre Situation angewendet. Und wenn du fragst, ja, wie sollen wir denn vollmächtig beten, dann ist da die Antwort: mit Gottes Wort beten. Und glaubensvoll mit unserer gegenwärtigen Situation verbinden. Und aus dieser Verbindung zwischen Gottes Wort und ihrer Situation und ihrem Glauben formulieren sie dann eine Bitte. Und so eine Bitte, die so gegründet ist, entspricht dann auch eben Gottes Wille, und solche Gebete werden auch erhört. Aber wenn wir Gottes Wort nicht kennen und anwenden, ist die Gefahr gross, dass wir einfach nach unserem Willen und nicht nach seinem Willen bitten. Der Urs Hilpi hat das letzte gut formuliert, ich weiß nicht, ob es in einem persönlichen Gespräch war. Er hat gesagt, wir müssen Situationen auf der Erde vom Himmel her eben anschauen. Und dann kommen wir eigentlich in die richtigen Bitten hinein. Weil wenn wir nur aus unserer Froschperspektive heraus beten, kann es sein, dass wir völlig an Gottes Willen vorbeibeten und dann frustriert sind, warum Gott unsere Gebete nicht erhört. Da im Vers 27 ist eigentlich die Anwendung. Oder im Vers 28. Sie haben eigentlich nur das da, was du in deiner Macht ja schon lange beschlossen und bestimmt hast. Also nicht mehr so wie der Petrus noch vor dem Tod von Jesus: Das widerfahr dir nicht, Jesus. Das ist ja dann eben ein falsches Gebet, sondern da haben sie die Erkenntnis, es ist eigentlich nur das passiert, was Gott schon längstens beschlossen hat. Die Folge von dem Gebet aus Apostelgeschichte ist, dass sich der Ort, wo sie sind, bewegt. Es gibt also ein kleines Erdbeben. Und dann heisst, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und da haben wir es wieder: Gebet, Heiliger Geist, freimütiges Zeugnis. Die drei gehören zusammen. Und wenn eins fehlt, dann fehlt etwas. Dann gehen auch die anderen nicht. Und in den Folgeversen, die nicht Teil dieser Predigt sind, passiert dann etwas, was wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Nämlich, dass Christen all ein Herz und ein Seel gewesen sind und sogar ihren Besitz miteinander teilt haben. Unvorstellbar heute. Aber im kleinen Ansatzweise können wir das erleben. Und jetzt will ich noch praktisch werden. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich nicht die Absicht habe, und vielleicht sind jetzt die einen enttäuscht, euch zu einer Gebetsveranstaltung, wie zum Beispiel das Gebet am Dienstagabend, zu drängen. Das ist nicht meine Absicht. Und ich weiss auch, was das bedeutet, nach einem strengen Arbeitstag Kind ins Bett zu bringen und dann nochmals Haus zu verlassen. Ist auch ohne Kind ins Bett zu bringen anstrengend. Und ich weiss auch nicht, ob wir die Qualität vom Gemeindesgebet jetzt an dem messen, wie viele Leute kommen jetzt am Dienstagabend in das Gemeindesgebet. Ich, ich bin da ein bisschen vorsichtig, um irgendwo dort den Maßstab ansetzen. Weil es gibt ja sehr viele Gebetsgruppen und Gebetsmöglichkeiten. Wir haben zum Beispiel heute Morgen vor dem Gottesdienst miteinander gebetet. Das ist jeden Sonntag. Gemeinsames Gebet kann in einer Kleingruppe stattfinden. Es kann das zweite oder das dritte stattfinden. Und ich weiss, es gibt Leute, die regelmässig das zweite miteinander beten. Wunderbar. Monatsgebet, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich habe mich dann gefragt, wie wäre es dann, wenn wir am Gebet in diesen bestehenden Gefäßen, die wir auch haben, einfach mehr Stellenwert würden einräumen. Ich bin ja in einem Mannenkreis, oder? Wir tun meistens eine Stunde oder anderthalb diskutieren und am Schluss noch 5 Minuten beten. Wieso kehren wir es nicht einmal? Und tun 5 Minuten diskutieren und 1,5 Stunden beten. Vielleicht müssen wir es einfach mal probieren und schauen, was daraus wird. Wäre es vielleicht einmal ein Versuch wert? Vielleicht müssen wir nicht einen zusätzlichen Gebetsanlass organisieren, sondern einfach die bestehenden Gefäße, auch unsere Kaffeekränzchen mit mehr Gebet füllen. Und eine weitere Frage, die du für dich selber beantworten kannst. Wenn jetzt die Gemeindeleitung den Eindruck hätte, dass es in einer bestimmten Zeit ernsthaftes Gebet braucht, vielleicht aufgrund von einer bevorstehenden Entscheidung oder aufgrund von einer Not, die besteht, wenn die Gemeindeleitung aufrufen zu Gebet, zu gemeinsamem Gebet, würdest du dich dazu bewegen lassen, mitzubeten? Oder würdest du dir einfach abprallen, aus was für Gründen auch immer? Und die Eingangsfrage zum Schluss, können wir vielleicht als Gemeinde miteinander einen Weg gehen in Bezug auf das gemeinsame Gebet? Dass das einfach wieder einen grösseren Stellenwert hat. Und dass aus dem heraus wir auch mehr Heiligen Geist, mehr Zeugnis von Jesus, mehr Wirken vom Heiligen Geist erleben. Ich will zum Schluss noch beten. Herr Jesus, uns fehlen manchmal die Worte und wir sind auch oft entmutigt, weil wir beten und nicht immer gerade passiert, was wir von dir erbitten. Aber du hast verheißen, dass du unsere Gebet willst erhören. Und es ist eine besondere Verheißung auf dem Gebet miteinander. Ich danke dir für alles, was wir schon erlebt haben, für alle Erhörungen, für alle Heiligen, für alle Bekehrungen. Für alles Wirken von dir. Danke, dass es unsere Gemeinde gibt und dass sie lebt, hier in Hinwil. Und wir wollen in diesem Dorf dich bezeugen. Und wir wünschen uns, dass noch viel mehr Menschen dich auch kennenlernen. Herr Jesus, danke, dass du jetzt gerade da bist, dass du auch die bevorstehende Lobpreiszeit durchsegnen und mit deinem Geist erfüllen. Danke, dass wir von dir noch Grosses erwarten dürfen. Amen.